Guten Morgen miteinander. Heute das Nüne bei mir am Frühstückstisch Eva Fischer, ihres Zeichens Food- und Reisebloggerin. Freut mich, dass wir heute uns heute unterhalten können.
Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen von Vorarlberg. Dann werden wir heute ein bisschen schwätzen in dem Fall.
Ja, ich würde sagen, zum Einstieg stellen wir dich gleich mal zuerst den Leuten vor, die dich vielleicht nicht alle kennen. Mhm. Du bist eine Vorarlbergerin, lebst zwar momentan in Wien.
Ja, genau.
Und bist eine Foodbloggerin. Vielleicht mal eine kleine über die, ja, über deine Person und wie du zu dem, ja, zu dem interessanten Tätigkeit gekommen bist.
Ja, also wie du richtig gesagt hast, lebe ich eigentlich schon sehr lange in Wien. Also ich glaube mittlerweile echt schon 13 Jahre, also mit Unterbrechung, weil ich auch in der Steiermark studiert hier. Bei mir war das so, als ich zuerst Tourismusmanagement studiert und dann hat man mit 21 Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit, bei mir diagnostiziert. Und deshalb wollte ich dann eigentlich unbedingt etwas im Gesundheitsbereich machen. Also am liebsten eigentlich eine glutenfreie Produktlinie starten. Und hier dann umgeschwenkt auf Gesundheitsmanagement, aber der Master. Und ich habe mich dann total selber spezialisiert, aber auf Lebensmittel und mich ganz fest damit auseinandergesetzt. Also Lebensmittelverpackung immer genau studiert und dann halt auch gesagt, was ist da eigentlich überhaupt hinter. Und das irgendwie dann auch im Studium bin ich dann dazu, also zu dem Job gekommen bei Kochabo, das ist ein Startup-Unternehmen. Das gibt es jetzt nur noch nicht verkauft worden, aber damals haben wir aber Rezepte entwickelt und haben die Rezepte mit den Zutaten zu den Leuten geschickt. Und dafür habe ich aber also Qualitätsmanagement gemacht, täglich aber verschiedene Boxen kreiert mit vegetarischen Rezepten, Fleischrezepten und so weiter. Und irgendwann hin nebenbei dann mit einem Foodblog aber gestartet. Und da habe ich mir gedacht, der kann eigentlich nur gut funktionieren, wenn ich schöne Fotos hier, weil eine Website ist aber nur attraktiv, wenn man schöne Fotos hat und einen guten Inhalt. Und habe dann aber ein Jahr lang eine Fotografieausbildung nebenbei gemacht. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe. Also ich habe mich dann als Food-Fotografin und Food-Bloggerin selbstständig gemacht. Genau.
Zöliakie ist ein Thema, das hört man relativ häufig in der Liste, also wie vermehrt, also überhaupt grundsätzlich Lebensmittelunverträglichkeiten. Wie waren das für die damals? Also wie war der Weg, dass man das überhaupt festgestellt hat? Was ist da passiert, dass man überhaupt einmal geschaut hat? Da stimmt
ja
irgendwas nicht?
Das hat ziemlich lang gedauert eigentlich. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich schon seit ich 15 bin. Draufgekommen ist mir aber erst mit 21. Weil mein Symptom war Eisenmangel und bei der Zöliakie ist es so, dass es sehr viele versteckte Symptome gibt. Also man sieht immer so, das ist wie eine Eisspitze oder Eisspitzen, wie sieht man, Modell. Also ganz oben die typischen Symptome mit Durchfall und Erbrechen, das sind ganz wenige. Mhm. Und darunter der aber so Eisenmangel oder andere Nährstoffmängel oder bis hin zu Depression sogar, dass man da halt dann einfach nicht draufkommt, weil das unter der Oberfläche ist. Und bei mir war es aber ein Eisenmangel und gerade in der Pubertät haben ganz viele Morte einen Eisenmangel. Mhm. Und dann hat man halt oft gesagt, ja, nimmst halt Eisentabletten, die sind ja dann 6 Jahre lang gemacht und es ist einfach nicht besser geworden. Also ich habe dann auch viel Leberkerse und rote Beete und es hat alles nichts geholfen. Und dann ist mir Gott sei Dank irgendwann draufgekommen und von dort habe ich dann aber angefangen, mich glutenfrei zu ernähren.
Jetzt stelle ich mir das, also für mich, glaube ich, wenn ich das jetzt hören würde, ich darf jetzt ab heute auf morgen kein Weizenkleber oder kein Gluten mehr essen, das wäre, glaube ich, für mich eine mittlere Katastrophe. Weil eigentlich hast du kein Brot mehr essen, kein Nudler mehr essen,
genau.
Pizza mit Teig, also alles, was halt mit Mehl gemacht wird, ist dann tabu. Wie ist das für dich
gewesen, wo du das hörst? Wenn man ein Leben lang, also 20 Jahre lang essen darf, was man möchte, und dann wird einem gesagt, du musst das alles weglassen, das war für mich schon sehr schlimm. Und hat auch lange gedauert, dass ich mich umstellen hier können. Vor allem war es dann auch schwierig, weil es war bei mir genau vor Weihnachten und dann bin ich halt rumgekommen. Und genau, Kekse und die ganzen Desserts und ganz viele Sachen. Es fängt ja schon an, der gleiche Toaster zum Verwenden, wie die Familie daheim das darstellen nochmal. Weil Brösel-Brot eigentlich schädlich ist eigentlich für jemanden, der Zöliakie hat und auch nicht das Gliebrot mehr so. Und das hat meine Familie hat das eigentlich auch nicht verstanden. Also die hat dann gesagt, ja, ich soll jetzt nicht so übertrieben, sie hat mir jetzt ja davor auch nichts da. Mhm. Und die haben auch extrem lang gebraucht, dass sie das akzeptiert haben oder auch verstanden haben. Und das war dann für mich natürlich auch schwierig. Also da war ich dann fast froh, dass ich doch in Wien lebe, wo man das selber einrichten kann. Aber ja, es hat ewig gedauert und gerade die meisten Diätfehler habe ich oft in Restaurants gemacht, weil da kann man es halt nicht kontrollieren. Mhm. Also man kann schon den Kellner sagen, ja, in der Kriterienverträglichkeit, wie ernst sie das dann nehmen, ist eine andere Sache und ob sie es dann auch nicht wieder vergessen, weil oft denken sie ja, okay, kein Brot, aber denken auch nicht mit, dass in einem Knödel Semmelbrösel drin sind und so Sachen oder dass in einer Sauce etwas mit Mehlbund ist oder dass in einer Sojasauce Weizen drin ist. Also das sind halt so Kleinigkeiten, die man echt wissen muss und das wissen leider viele nicht und deshalb bin ich dann da oft Diätfehler gemacht. Ja.
Ist das das grundsätzlich ein Thema, weil wie gesagt, so Lebensmittelunverträglichkeit, ohne das jetzt irgendwie falsch zum darstellen, aber das wird dann oft so als Modegeschichte angesehen. Also heutzutage ist ja jeder, hat ja irgendeine Unverträglichkeit. Mhm. Ist das vielleicht auch das, dass man sagen muss, wenn man das wirklich hat, ist das echt ein Problem und das Bewusstsein bei den Leuten draußen halt oft dann aber fällt, weil, wie du es richtig gesehen hast, steht die Familie und sagt, ja, das hast du jetzt vorher auch gemacht und sowas, oder? Also, dass man da vielleicht auch noch wirklich eine Bewusstseinsbildung was machen muss, zum sagen, klar ist nicht jedes, wenn man sich einmal ein bisschen unwohl fühlt, dann merkt man gleich eine Lebensmittelunverträglichkeit, aber wenn man es hat, ist das tatsächlich also ein massiver Eingriff oder ein massiver Einschnitt da ins Wohlbefinden oder ins Zukunft.
Ja,
oder?
Das ist eigentlich genau die Problematik, aber weil glutenfrei, also es gibt aber ja auch ganz andere Sachen, aber das ist jetzt ein totaler Trend geworden und jeder denkt halt, ja, wenn er Weizen weglässt, dann ist er gesünder oder ist gesünder und ganz okay, also jeder soll das ja für sich selber entscheiden oder wenn er aber weniger Gluten essen will, dann soll er das machen. Nur für jemanden, der Zöliakie hat, ist das halt problematisch. Also wie ich vorher gesagt habe, Ohrenbröselbrot schädigt schon die Dünndarmschleimhaut und da kann man das halt dann nicht einfach so locker wegstecken. Und ich finde es halt schade, aber dadurch, dass es ein Trend geworden ist, dass die Leute, die Zöliakie haben wie ich, dass mir eigentlich nur mal ernst genommen werden. Also heißt immer so, ja, also ist jetzt wieder ohne die entweder... Viele verwechseln es dann auch mit Kohlenhydraten, also denken, ja, man will abnehmen und ja, man wird halt einfach nicht ernst genommen. Und ich sage jetzt mittlerweile einfach immer, ja, ich habe Zöliakie. Denke mir, wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, was es bedeutet. Aber ich muss es halt trotzdem dann einfach so sagen und sage, also dann sage ich nicht in einer Unverträglichkeit, sondern eine Allergie, obwohl das eigentlich nicht korrekt ist, aber der Allergie, der schrecken tut ihm auf.
Das klingt halt so, dass genau. Verstand sie, was es gewollt ist.
Ja, und so mache ich es dann. Aber es ist eigentlich auch ein Trend aus den USA, weil in den USA, also auf Englisch heißt es ja Gluten-Free Diet. Und viele Amerikaner haben gedacht, sie können halt abnehmen, wenn sie sich glutenfrei ernähren.
Was ein Diet heißt, ist das zum Abnehmen.
Und sie haben, also wenn man sie interviewt hat und gefragt hat, was ist eigentlich Gluten, haben sie nicht gewusst, dass das ein Protein ist, sondern haben gedacht, das sind Kohlenhydrate. Und dann hat es halt überall gluten-free Products und dann hat man auch, ist man drauf gekommen, dass sie in Restaurants auch angeboten haben, also Nudeln, die glutenfrei abgerissen worden sind und eigentlich gar nicht glutenfrei waren.
Okay.
Und für jemanden, der halt Zöliakie hat, ist das eine Katastrophe.
Ja,
also ja, es dauert 3 bis 4 Wochen, bis der Körper sich wiederholt, greift das Immunsystem enorm an. Ja, und sowas geht natürlich nicht.
Jetzt haben wir gerade darüber geredet, dass das aber schwierig ist, weil es aber so eine Modeerscheinung leider Gottes ein bisschen war. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich, glaube ich, auch für die Leute, die das haben, einen Vorteil, weil natürlich auch die Produktpalette sich erweitert, oder?
Also das ist ein
natürlich
Luxus,
wahrscheinlich deutlich einfacher, ich zum Kaufen, wie das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war.
Ja, das definitiv. Also da hat sich enorm viel da, das sage ich auch immer als der positive Wandel eigentlich, dass es im Handel extrem viele Produkte gibt. Also der Handel hat reagiert und egal, wo man jetzt mittlerweile reingeht, also nur Reformhäuser, sondern auch im Supermarkt gibt es eigentlich immer ein ganzes Regal mit glutenfreien Produkten. Und auch wenn man reist, also jeder weiß, was glutenfrei ist. Oft kriegt man schon im Restaurant, im Café glutenfreie Toasts und Sachen. Also ja, also das ist für mich natürlich ein Luxus.
Deutlich angenehmer.
Ja.
Stellt man sich natürlich vor, wenn man aber so darauf achten muss, dass das immer, das ist ja eigentlich mit etwas Negativem behaftet. Also man muss überlegen, darf ich das essen, das kann ich nicht essen. Du hast jetzt aber gezeigt mit deinem Blog und auch mit deinen Kochbüchern, das machen wir dann noch einmal da liegen, dass das gerne stimmen muss, dass man da, also natürlich muss man auf gewisse Dinge verzichten, aber das heißt nicht, dass man grundsätzlich auf gutes Essen verzichten muss.
Ja, das ist so. Also ich sage ja, also mir viele lachen mich schon aus, weil ich den Spruch immer bringe, aber mein Lebensspruch ist, wenn life gives you Lemon Make Lemonade. Mhm. Und ich habe ihn aus der Zöliakie aber was Süßes geschafft. Weil ich habe immer gesagt, ich muss jetzt nicht da als wandelnde Zöliakie oder Krankheit umlaufen, sondern ich kann sie auch genauso positiv sagen und mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und für mich war es dann eigentlich so, was gibt es draußen überhaupt für Lebensmittel, die davor gar nicht kennt oder mit denen ich auch nicht kocht hier. Oder wie kann man eigentlich einen Kuchen backen, wenn man Mehl weglässt oder anders Mehl nimmt. Und man wird total kreativ und aber dadurch, dass man Produkte so extrem studiert, sieht man halt auch eigentlich, was für Sachen in Lebensmitteln drin sind, die man auch gar nicht essen will. Mhm. Und fängt dann auch extrem gesund an zum Essen und es schmeckt dann aber auch ganz anders. Ja.
Jetzt sind diese Kochbücher, wie gesagt, zwei haben wir da liegen. Das eine ist dieses LCF-Prinzip, hast du das?
Genau, ja.
Vielleicht ganz kurz, fangen wir mit dem mal an. Mhm. Was ist das LCF-Prinzip?
Ja, also das bedeutet zwei Sachen, also life-changing food. Einerseits ist meine Lebensgeschichte mit der Zöliakie, weil es für mich halt sehr life-changing war, dass ich damals von einem Tag von anderen halt auf einmal glutenfrei mich ernähren musste. Und ich habe angefangen, mich mit den Produkten so intensiv auseinanderzusetzen. Und life-changing food deshalb, weil die Rezepte, die ich kreiert hier für das Buch, extrem nährstoffdicht sind. Also sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und das stärkt das Immunsystem und gibt da halt mehr Energie und deshalb auch mehr Ausstrahlung und so weiter. Also das klassische Mittagstief gibt es dann nochmal. Man fühlt sich wohler, gesättigt, obwohl man vielleicht sogar weniger gegessen hat. Also um das geht es eigentlich. Ja.
Das zweite Buch, auch das LCF-Prinzip, da geht es um Super Bowls. Jetzt, als sportaffiner Mensch kenne ich Super Bowl nur vom Football.
Ja. Ohne S in dem Fall.
Genau, ja. Super Bowl. Da gibt es nur einen. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was sind denn Super Bowls? Oder ja. Was findet man in dem Buch?
Also das war eine totale Trendgeschichte. Also aber die Rezepte sind genau wieder aufgebaut nach diesem LCF-Prinzip. Mhm. Also wieder gesund, nährstoffdicht, aber halt in Schüsseln. Also vom Frühstück, über Mittagessen, über Abendessen, einfach alles in einer Schüssel präsentiert. Weil das ist ein Trend, der aus den USA auch mal geschwappt ist. Also man glaubt, dass er aus den USA gekommen ist. Angefangen hat es mit den Smoothie Bowls. Mhm. Also man hat Smoothie ist nicht nur mal im Glas getrunken, sondern da hat man eigentlich Früchte, also gefrorene Früchte püriert und dann ist halt so eine cremige Masse rausgegangen und dann hat man das in einer Schüssel angerichtet und das halt dekorativ geschmückt mit Früchten, Nüssen und so weiter. Und der Trend ist dann weitergegangen, aber bis zu Porridge, Salat und so weiter. Und es ist halt so dieses wohlige Gefühl, das man hat, wenn man eine Schüssel in der Hand hat und vielleicht aber eine warme Speise drin und man hebt es so und die verschiedenen Konsistenzen, die auf einmal im Mund gehen. Also man hat aber vielleicht aber unter Getreide, sag mal, eine aufgekochte Hirse, die eher cremig ist und weich. Dann hat man drauf einen knackigen Äpfel und knackige Nüsse. Und aber so also ein Spiel mit den Konsistenzen, aber auch aber mit dem Anrichten. Das ist fast wie meditativ, wenn man da entweder nach Reihen oder Schichten die Früchte und Nüsse auflegt oder in einer Farbpalette das anrichtet.
Also es ist praktisch Essen mit Spaß in der
genau, Fall, und das Auge ist mit. Ja. Ja.
Das dritte Buch, was wir jetzt nicht da liegen haben, das ist Pizza ohne Reue. Aber weil Pizza ist natürlich auch so ein Thema, logischerweise ein Pizzateig ohne Mehl ist eher schwierig, aber offensichtlich gibt es so Alternativen.
Ja, da gibt es ja viele.
Und ich muss sagen, da gibt es ja ganz kreative Mischung, also wo man lieber nicht drauf käme, das so von Pizza zu tun.
Ja, da war ich dann selber irgendwann, also das ist aber das, was ich in meinem Job so liebe, das Kreative, das Umdenken, also wie kann man traditionelle Rezepte auch neu interpretieren, also ich nehme jetzt mal her einen Kaiserschmarrn, ich tue dann total ummodeln, also dass ich dann Buchweizenmehl nehmen, Mandelmilch, statt Rosinen gebe ich Goji-Beeren rein und so Sachen. Und bei der Pizza war das dann genauso. Also dann habe ich eine Kategorie drin, die heißt All Around the World. Und das sind halt Sachen, die ich halt gestern hier oder kennengelernt habe, während ich reisen war. Und als ich in Hawaii war, da war das Thema Poke Bowl ganz groß. Und ich denke, warum nicht eine Poke Pizza zum Kreieren? Also einfach den Boden aus Reis machen und drauf einen rohen Fisch. Und ja, so wie man halt normale, wie es Poke Bowl ist. Mhm. Und ja, und so sind halt überlegt, wie, was kann man statt einem Weizenmehl verwenden. Also es sind die klassischen Rezepte, die wo einmal das Weizenmehl mit einem glutenfreien Mehl ersetzt, wie Buchweizenmehl. Oder nehmen dann wirklich Sachen her wie ein Blumenkohl, dass das der Boden ist, also mit Ei und Käse. Das ist dann eher so eine Low-Carb-Variante. Oder mit Süßkartoffeln, mit verschiedenen, also Nüsse. Also ja, da habe ich sehr viele neue Rezepte kreiert.
Wenn man das so hört, dann ist das natürlich was, wo man sagen muss, zum einen kann das natürlich dann jeder, der so eine Lebensmittelunverträglichkeit hat, essen, aber eigentlich kann das ja jeder essen.
Genau.
Also das heißt, das ist ja nicht nur ein Diät-Kochbuch in dem Sinne, sondern das soll ja auch für Spaß und Lust machen für die breite Masse sozusagen. Ja. Oder?
Also das war auch immer meine Idee hinter dem Blog, weil ich immer denke, ich will auch gar nicht in die Nische glutenfrei gehen, weil für mich ist das schon sowas wie schon immer glutenfrei. Also Maismehl oder Riebel ist immer schon von Haus aus glutenfrei. Amaranth, Hirse, das sind Sachen, die mir vielleicht eh täglich essen, nur ist es uns nicht so bewusst. Und viele sagen dann immer, ah, das ist glutenfrei und schmeckt sogar gut, oder ah, das ist gesund und schmeckt sogar gut. Und von dem will ich eigentlich weg. Also ich würde sagen, es geht eigentlich darum, dass man mit guten Lebensmitteln kocht, also gute Qualität, und dann schmeckt alles gut, logischerweise. Und das ist halt so mein Ansatz für einen Blog und auch für Kochbücher.
Du hast ja gesagt, gute Qualität. Zu guter Qualität gehört ja ein großes Thema, das bei uns natürlich immer haben, ist ja das Thema Regionalität, lokal, oder?
Ja,
jetzt verwendest du natürlich Lebensmittel, die sind von der ganzen Welt, oder?
Ja.
Aber welchen Stellenwert hat auch das, die lokale Küche? Du hast vorher gesagt, mal ein Riebel oder zum Beispiel ein Kaiserschmarrn oder sowas, einfach alternativ darzustellen. Mhm. Also spielt das eine Rolle, traditionelle, lokale Vorarlberger Gericht zu machen?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Und natürlich versuche ich, also es fällt immer wieder das Wort Superfoods. Und das, da denkt man dann halt kleine exotische Sachen, wie aber die Goji-Beere, Chiasamen. Aber das kann man ja genauso mit heimischen Sachen machen, die auch aber als Superfoods bezeichnet werden.
Zum
also das wäre rote Rübe, Walnüsse, Heidelbeeren, Leinsamen, Brokkoli, Kohl, also da gibt es ganz viele Sachen. Gemessen wird das also an den Antioxidantien im Lebensmittel drin. Also da kann man das wirklich erforschen, wie viel von den Antioxidantien in diesem Lebensmittel drin sind. Und je höher der Wert, aber desto mehr sind sie ein Superfood oder nicht. Und da gibt es eigentlich ganz viele heimische Sachen. Natürlich, wenn es geht, greife ich schon auf die heimischen Produkte zu.
Ja. Wenn man davon hört, Superfood, ist ja auch immer so das Thema, da wird dann was gehypt, also weil es halt einfach eine Modeerscheinung ist, teilweise,
ja, klar,
oder?
Ja.
Du hast gerade gesagt, es gibt heimische Geschichten, das sind ja keine neue oder neu entdeckte, wenn man das auch rote Beete oder Heidelbeerer oder Bordler sind immer schon gewusst, dass die natürlich gesund sind, oder? Ist da schon eine Gefahr, dass gewisse Dinge einfach auch gehypt werden, wo man dann, ich sage jetzt als Beispiel, weil es das Thema Kokos war, ist so ein Thema, das aktuell bewegt, oder?
Yeah.
Und man sieht jetzt ja schon gesagt, alles am besten nur noch mit Kokosöl braten, und das ist viel gesünder und das ist viel besser und überhaupt sowieso, oder?
Yeah.
Jetzt guckt man drauf, naja gut, es ist jetzt nicht ungesund,
aber es ist
halt auch
nicht
besser
gesünder,
wie was anderes,
ja, genau,
oder?
Ja, ja.
Also kriegen ab und zu Lebensmittel einfach so einen Stempel aus einer Modescheinung raus, und wie gehst du denn mit sowas um, beziehungsweise nach welchen Maßstäben sagst du, was ist ja wirklich ein Superfood?
Ja.
Also mit Antioxidantien, mit der Messung, das hast du
genau,
jetzt
das
gesehen.
Kann man also erforschen eigentlich oder nachschauen, was der Wert in so einem Lebensmittel ist. Es ist schon für mich als Blogger natürlich so, dass ich schon, was ist gerade trendy, also, und da darf man jetzt nicht national schauen, sondern international, also da schaue ich dann eher, was ist passiert gerade in San Francisco, in New York, in Australien. Das sind so für mich die Länder, wo man da die Trends herkriegt, aber dann natürlich auch schon, macht es Sinn oder wie kann ich das umsetzen, dass es für jemanden fürs daheim auch Sinn macht. Also kann ich jetzt nicht irgendwelche Rezepte online stellen, also gerade jetzt Thema Poke Bowl,
yeah,
mit rohem Fisch, wenn ich weiß, wir sind ein Binnenland, da kriege ich halt
her,
genau, und dann, oder wenn ich ein Ceviche mache, dann versuche ich halt mit einer Forelle oder eine Felche, Ceviche zu machen, weil ich weiß, das kommt vom Bodensee oder Aptersee oder wo auch immer. Aber dass man da schon eher schaut, was gibt es bei uns, was ist ähnlich. Ja, aber ich schließe es jetzt nicht aus. Also ich backe und koche viel mit Kokosöl, weil ich es einfach gerne mache. Jetzt mag ich den Geschmack auch gerne. Aber ich backe auch genauso mit Butter und koche mit Butter. Also ja.
Die Ausgewogenheit wahrscheinlich macht es.
Ja.
Wenn wir darüber reden, dass das ja, also du hast gesagt, erst muss man natürlich schauen, dass man die Lebensmittel überall kriegt.
Ja.
Also im Idealfall sollte ich natürlich nicht irgendwas Exotisches drin haben, was jetzt keine Ahnung wo bestellen muss. Oder der normale Kochbegeisterte jetzt sich zuerst zwei Wochen vorher überlegen, was wo er es herkriegt.
Ja, ja, ja.
Das andere ist aber natürlich auch, was viele natürlich sagen, heutzutage Kocher ist immer mit Zeit verbunden, Essen ist mit Zeit verbunden. Da wirst du wahrscheinlich auch öfter hören, ja, das ist schon alles toll und schön, was du da machst, aber wann soll ich denn das machen?
Ja, ja.
Was kannst du denn da mehr wieder? Also ist das tatsächlich so, dass man da viel mehr Zeit braucht, wie für in Anführungszeichen normale Kocher?
Mhm.
Oder kann man sowas auch mal schnell zwischendurch machen?
Also es gibt in allen Büchern so Kategorien, wo ich sage, das sind schnelle Rezepte oder das kann man jetzt mal vielleicht schneller daheim machen. Da würde ich schon sagen, also wenn man das erste Buch von mir hernimmt, da braucht man Vorlaufzeit. Also das ist schon so, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, mit den Lebensmitteln, man muss wahrscheinlich auch mal ein bisschen ausmischen daheim und einen Vorrat anschaffen, weil viele sagen, ja, ich habe mir dann die Rezepte angeschaut und das sind ja alles nicht daheim und sage, ja, das ist mir bewusst, dass du das nicht hörst, aber dann müsste man halt auch mal einen großen Einkauf machen und dann hört man das halt daheim und dann kann man auch anfangen damit zum Kochen. Aber zu dem Thema, ja, ich habe Zeit zum Kochen, jetzt unabhängig von meiner Kochbühne, finde ich das total schade, wenn die Leute das sagen, weil erstens ist einfach uns von der wichtigsten Sache. Also ich sage immer, wenn ich dem Auto kein Gas oder Benzin zuführe, kann es auch nicht fahren. Und das ist mit den Lebensmitteln genauso. Und da geht es aber nicht nur irgendwas zuführen, sondern aber was Gutes. Und weil das, was ich esse, so fühle ich mich und so funktioniert mein Immunsystem und mein Körper. Und ja, je besser oder je gesünder, umso besser natürlich für mich. Und darum sage ich, ja, das ist für mich wie, ich mache Sport, das ist mir auch wichtig, die Zeit muss ich mir nie. Und die nehme ich mir auch. Also, und ich glaube, jeder kann in einer Viertelstunde, 20 Minuten eigentlich schon was Gesundes, Gutes machen. Also da ist jetzt nicht immer viel Aufwand dahinter und die Zeit nehme ich mir eigentlich immer.
Ja. Also es geht auch mal für jeden Tag, eigentlich nicht nur fürs Wochenende. Wenn ich
ja, also ich würde raten, also gerade wenn man jetzt am Arbeiten ist und noch nicht die Möglichkeit hat, weil ich bin jetzt selbstständig, natürlich kann ich mir dann oft auch tagsüber einfach was kochen daheim, aber dass man sich halt vielleicht auch was macht daheim am Vorabend und das dann mitnimmt. Ja.
Wie schaut, wenn wir gerade dabei sind, wie schaut denn bei dir so der Tag denn aus? Weißt, wie viel Zeit und wann fängst du am Morgen auch schon die Überreste zum Decken oder zum Befassen?
Mit dem Frühstück natürlich, so, ja. Also gleich nach dem Aufstehen. Ich bin jetzt eher ein Nachtvogel, also ich arbeite sehr oft in die Nacht rein, also manchmal 12 Uhr aus, weil ich dort irgendwie besser und produktiver bin. Aber ja, es ist dann wirklich gleich, wenn ich aufstehe, dass ich halt, das ist mir schon voll wichtig, dass ich da irgendein gutes Porridge mal mache oder irgendein Toast mit Mandelmus und, also es sind schon eher ausgefallene Sachen. Frühstück ist sowieso meine Lieblingsmahlzeit am Tag.
Okay, ja.
Und je nachdem, also die Tage schauen ganz verschieden aus. Wenn ich jetzt für einen Kunde Rezepte kreieren muss, ist das natürlich so, dass ich die Rezepte schon ein paar Tage davor kreiert habe, vielleicht sogar auch schon ausprobiert habe. Und dann gehe ich halt einkaufen und dann fange ich halt an, das alles kochen, stylen und dann aber Schuhe abfotografieren. Und das dauert dann eigentlich schon meistens den ganzen Tag. Also der ganze Prozess, aber vom Einkauf bis das halt einmal Schuhe vom Teller liegt und ich das abfotografiere, bis hin zur Nachbearbeitung der Fotos und dann noch auf meiner Social Media Kanäle online stellen.
Ja. Jetzt, du hast gerade Fisch hast schon erwähnt. Welchen Stellenwert spielt denn noch Fleisch bei deinen Gerichten?
Sehr wenig. Also es gibt in jedem Buch Fleischrezepte. Wahrscheinlich genauso viele, wie viel ich circa im Verhältnis auch ist. Also ich bin keine Vegetarierin, aber ich esse sehr wenig Fleisch. Also ich esse dann Fleisch, wenn ich merke, ich brauche Fleisch. Also da höre ich echt auf meinen Körper. Also gerade letztes Mal habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich gerade Lust auf ein Steak und dann habe ich gewusst, okay, ich glaube, jetzt Jetzt ist es zittert, also. aber das passiert aber nicht oft. Also ich glaube, ich esse wahrscheinlich im Monat nur zweimal Fleisch, also wirklich wenig. Und dann schaue ich halt auch genau, woher kommt es. Also das ist mir auch ganz wichtig.
Vielleicht ist das nochmal ganz wichtig zum Sagen, weil das oft vermischt wird, man sagt, also gesund und Superfood und keine Ahnung was, das sind dann alles Vegetarier, Vegane und am liebsten da ohne irgendwas Tierisches. Das denkt jeder bei mir.
Also jeder sagt immer so, ja, du bist ja Veganerin, und sage ich so, nein, ich bin nicht einmal Vegetarierin. Also gerade, also eine Veganerin könnte ich nicht sein, weil also ich brauche wirklich Käse und mag Butter und Eier, also das sind wirklich Lebensmittel, mit denen auch viel koche und die viel esse. Fleisch ist jetzt aber nicht so wichtig für mich, eher Fisch. Also ich bin jemand, der extrem gern Fisch isst und viel Fisch isst.
Vielleicht als letzter Punkt beim ersten jetzt dabei bleiben, das ist ein Thema, das jetzt gerade die Woche durch die Medien gegangen ist, aber grundsätzlich immer ein Thema ist, ist natürlich Schulbetrieb wird ausgebaut, das Ganztagesbetreuung wird ausgebaut, gesundes Essen in Schulen. Da hat es schon vor Jahren der Jamie Oliver Gerber, der das in der Schule gemacht hat. Oder?
Ist mittlerweile, glaube ich, schon 13 Jahre her,
wo halt dort sagen wollte, da, bei Kind ist das natürlich doppelt schwer, wenn natürlich der Kind mit so einer Schüssel kommt, dann die werden natürlich Chicken Nuggets Burger oder was auch immer oder? Wie wichtig ist es denn, dass man möglichst früher schon anfängt, auch Kinder schon drauf zum Zorgen, was gesundes Essen bedeutet und was auch wirklich die Qualität vom Essen bedeutet und welchen Stellenwert das hat? Und was denkst du jetzt vielleicht ganz persönlich, was man da noch verbessern kann oder was man da besser machen könnte?
Also ich glaube, es ist total wichtig, also je früher, umso besser, also dass man wirklich die Kinder, wenn die Eltern kochen, dass man sie einbezieht, sagen, hey, du kannst mir heute helfen, du kannst zum Beispiel Karotten schneiden oder ich weiß nicht, oder schälen oder du darfst heute mal das anrichten und gerade aber Thema Bowls, weil du gerade gesagt hast, die werden dann vielleicht Chicken Nuggets, dass man das wirklich so als Spiel hernimmt und sagt, ja, heute kreieren wir mal eine schöne Bowl und du darfst ein Gesicht auf Bowl aufmachen oder sowas. Also wirklich der Spaß so am Essen und dass man mit denen auch wirklich rausgeht, einer die Tiere zeigt, aufs Feld geht, weil viele ja auch verlernt haben. Also viele wissen ja gar nicht mehr, was überhaupt die verschiedenen Gemüsesorten sind. Und bei Feed Me Better, beim Jamie Oliver, ja, war ja das Thema der Geschmackssinn, der verlorene Geschmackssinn. Und das ist halt deshalb, weil es halt viele nur noch Fertigprodukte essen und gar nicht mehr wissen, eigentlich wie das Ursprüngliche. Und da muss man halt auch wirklich damit schaffen, dass man halt auch weniger Zucker hernimmt und sieht, so schmeckt es mit Zucker, so ohne. Vielleicht auch so, wie Tests mit einer macht oder sieht, probier das jetzt einmal so und das mit dem und wie schmeckt er das. Also, ja, das finde ich ganz wichtig, dass man das wirklich von Anbeginn mitkriegt von daheim. Natürlich, mir ist bewusst, es geht nicht bei jedem und nicht jeder ist gleich kochaffin. Aber es heißt ja oft, ja, es ist auch ein Geldthema, aber ich glaube, jeder kann sich Gemüse hoffentlich leisten, als jetzt im Gegensatz zu den ganzen Fertigprodukten, die eigentlich teurer sind und aber total ungesund.
Welchen Stellenwert spielt denn da Social Media? Also du bist ja Foodbloggerin, das heißt, das ist ja ein Thema, das, du kommst natürlich jetzt leicht an Kinder vielleicht noch nicht, aber zumindest an Jugendliche auch nicht. Und man sieht ja auch in der Gesellschaft, es gibt immer mehr, also Körperbewusstsein und gesunde Essen spielt ja bei Jugendlichen auch immer mehr ein Thema. Ist das so eine Art, also ist das nicht dein Antrieb, was du das machst, aber ist das so ein Nebeneffekt, den man da gern mitnimmt, dass man sieht, oder kriegst du da auch Feedback oder siehst du, dass das mehr auch bei jungen Leuten oder also bei Jugendlichen ankommt?
Bei Jugendlichen extrem. Ich glaube, meine Zielgruppe ist witzigerweise gar nicht so die Jugendlichen. Also ist vielleicht sogar wirklich auch so, dass viele Ältere dabei sind. Darum kann es gut sein, dass die dann halt aber wieder das, durch das, was sie bei mir sehen, mit ihren Kindern dann kochen oder irgendwas machen. Also das hoffe ich zumindest. Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein gerade bei Jugendlichen sehr gut ist. Also man merkt, die Jugend für heute ist sehr körperbewusst. Also da geht es darum, ich will fit sein, ich will einen schönen Körper hier. Und sie wissen ganz genau, dass sie das nur erreichen, wenn sie sich gut ernähren, auch zusätzlich zum Sport. Also da hat sich schon extrem was da und das merkt man auch.
Ja. Jetzt bist du nicht nur Foodbloggerin. Natürlich ist Essen dein Hauptthema, aber wir haben es ja schon gehört, bevor die Zöliakie-Geschichte war, hast du ja einen Tourismusbereich, eine Ausbildung angestrebt. Oder?
Genau,
das heißt, Reisen ist eine ganz große Leidenschaft von dir.
Ja,
und das verbindet
Thema.
Sich natürlich oft, dass man neue Küchen kennenlernt.
Ja.
Aber welchen Stellenwert hat denn das wirklich in deinem Lehrbuch, das Reisen? Oder was würdest du sagen, das ist beides gleichgestellt? Oder was ist da mehr die Passion?
Ich glaube, das ist genau gleich hoch, würde ich mal sagen. Also ich liebe Reisen immer schon. Ich bin aber mit 18 ein Jahr nach Neuseeland gegangen. Mhm. Und da hat es eigentlich auch angefangen. Also ich wollte immer Grafikdesign studieren, also eher in eine künstlerische Richtung gehen. Das war eigentlich immer meine ganze Jugend mein Thema, irgendwas mit Kunst oder Inneneinrichtung. Und dann war in Neuseeland und man denkt, wie cool wäre das eigentlich nur zum Reisen, ein Leben lang, und hintenrum eigentlich angefangen Tourismusmanagement zu studieren. Und diese Leidenschaft fürs Reisen hat eigentlich nie aufgehört. Also für mich, wenn es geht, versuche ich immer zwei große Trips zu machen pro Jahr. Also der letzte größere Trip war jetzt in Australien, da war ich schon sehr oft, also es war jetzt glaube ich schon fünfte, sechste Mal.
Okay.
Davor dann aber Südamerika, also Peru und Ecuador. Und eine andere große Leidenschaft, das ist aber Surfen. Mhm. Und das versuche ich dann immer zu verbinden. Also in der Reise aber die Kulinarik hinzubringen, aber auch Surfen. Und das ist jetzt so ein Projekt, eines von meinen nächsten Projekten eigentlich. Also ist dann auch immer so, wie kann ich meine Leidenschaften ausleben oder halt zum Beruf machen? Das ist immer mein Thema, und dann denkt, wie kann ich jetzt mehr surfen gehen in einem Binnenland? Und dann denke ich, eigentlich könnte ich ja vielleicht ein Surf-Kochbuch machen.
Okay.
Und ich habe halt wirklich lange überlegt, wie ich das angehen könnte. Und ja, jetzt bin ich gerade 10 Tage in Frankreich und Spanien. Mhm. Und ich habe mit einer Freundin einen Campervan ausgeliehen. Und dann sind wir da die Küste abgereist und haben halt überall einen Stopp gemacht. Okay. Und die Orte uns genau angeschaut und uns überlegt, wie könnte man da so ein Surfbuch machen. Und das ist unser nächstes Projekt oder der Plan für nächstes Jahr, so einen Surf-Travel-Guide zu machen, wo aber man erfahren kann, wo man mit der Campervan anfahren kann, zum Übernachten, wo kann man surfen. Und ja, dann habe ich Rezepte, was kann man mit dem Gaskocher eigentlich.
Am Campingplatz,
genau,
kurz,
weil das war,
zaubern, oder?
Das war auch unsere Voraussetzung. Wir dürfen jeden Tag nur mit dem Gaskocher kochen.
Okay. Die Challenge.
Und, genau, und eben so kleine Local Stores, also Märkte aufsuchen, was essen die Leute dort da. Ja, und das ist jetzt einmal unser Plan für nächstes Jahr, dass wir da so einen Surf-Travel-Guide machen. Ja,
cool. Sind wir schon gespannt.
Ja.
Wenn du jetzt das Gemeinschaft, was ist denn so auf der Bucketlist noch drauf von Reisen? Also das heißt, was,
ui,
das ist, du warst natürlich schon ganz
viel.
Viele Plätze, aber
ja,
was ist so, sagst du, das muss unbedingt noch.
Also her. Alaska, also meine Bucketlist war immer Heli Snowboard in Alaska,
okay,
weil Snowboard noch eine große Leidenschaft ist für mich. Also das ist ganz weit da. Ich bin aber ein riesen Hawaii-Fan, und jetzt habe ich letztes Mal über Tahiti eine Dokumentation gesagt, jetzt zieht es mir dort an. Tasmanien in Australien habe ich noch nicht auf meiner Liste, da will ich unbedingt an. Also mich faszinieren extrem so Länder, die so unique sind, aber wie Island, Neuseeland, Patagonien steht da ganz weit da. Also wo so die Landschaft so extrem
anders ist wie
anders, und Vulkane, und ja, das fasziniert mich.
Cool.
Ja.
Du hast gerade gesehen, du mit deinem Projekt, was du mit dem Surfen machst, ist natürlich, da werden viele neidisch schauen, du machst genau das, was dir am meisten Spaß macht, und verdienst auch noch Geld damit.
Ja.
Also das kannst du davon lernen.
Mhm.
Jetzt ist immer der Standardsatz, welchen Tipp kann man denn Menschen geben, die sagen, ich möchte als Influencer oder Foodblogger oder was auch immer ist, die Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Mhm.
Wie viel Hartnäckigkeit gehört dazu? Wie viel harte Arbeit gehört tatsächlich dazu, um das umzusetzen?
Mhm.
Und aber in dem Art, du wirst sowieso sagen, es hat sich auf jeden Fall rentiert.
Ja,
also lohnt sich es auch zu versuchen, oder?
Ja, also rentiert hat sich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich lehre eigentlich meine Leidenschaft als Beruf. Also ich sage immer, make your passion your paycheck. Mir ist bewusst, dass das total schwierig ist. Also bei mir ist das auch nicht von heute auf morgen gekommen, und da war sehr viel harte Arbeit und Schweiß dahinter. Das sehen halt die Leute oft nicht. Sie sehen dann halt so das schöne Lehrbuch von mir, das ist natürlich hier, und leider ist das über Social Media, wird das so oft falsch gesagt, weil man natürlich auch nur die schöne Seite postet. Also man postet jetzt nicht, dass man um 2 Uhr morgens manchmal noch vor dem Computer hockt und am nächsten Morgen aber schon um 8 Uhr wieder weitermacht, und das nicht nur 5 Tage die Woche, sondern 7 Tage die Woche, und das kann dann auch mal einen Monat so durchkommen.